Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der Mangel an Kita-Plätzen ist in Deutschland ein seit langem bekanntes Problem, und das, obwohl es einen Rechtsanspruch darauf gibt. Das gilt auch für Betriebskindertagesstätten, was den Mangel angeht, die ja für viele Eltern besonders praktisch sind. Über ein bislang offenbar funktionierendes Beispiel berichten wir gleich aus Frankfurt am Main. Und in Nordrhein-Westfalen sind wir im Rahmen unserer Europareihe in Düsseldorf und Aachen unterwegs. Dabei beobachten wir die Spitzenkandidatin der Linken im Wahlkampf und wie sie sich in einer schwierigen Partei, in einem schwierigen Parteiumfeld auch mit dem regionalen NRW-Blick zu profilieren versucht. Etwa 3,5 Millionen Kinder werden in Deutschland in Kindertagesstätten immerhin betreut. Doch der Bedarf ist da noch um einiges größer. Circa 300.000 Kita-Plätze fehlen derzeit laut Experten noch mindestens. Ausbaufähig ist dabei auch die Anzahl von Betriebskindertagesstätten. Die sind für viele Arbeitnehmer besonders attraktiv. Rund um den Flughafen in Frankfurt am Main hat sich zuletzt aber ein ganzes Netz an betrieblichen Kitas herausgebildet. Dort wird in Schichten gearbeitet, im mehr oder weniger den ganzen Tag, bei Gebühren von durchschnittlich ca. 300 Euro pro Monat. Ludger Fittkau war für uns vor Ort.
Es ist am frühen Morgen schon einiges los in der Kita, als Thomas Otschipka den Erzieherinnen seinen 5-jährigen Sohn Emil übergibt. Der hat sich für heute vorgenommen, aus Magneten einen Lastwagen zu bauen.
Also diese Magneten, da kann man sich was aus der Fantasie bauen.
Fantasieanregend ist auch die hohe Halle. Es ist ein ehemaliger Kirchenraum, Platz genug für Spielgeräte aller Art. Dort, wo früher die Kirchenbänke standen, klettern die Kinder in den Rumpf eines mehrere Meter hohen Flugzeugmodells und gleiten über eine Rutsche wieder heraus. Das Flugzeug ist das Wahrzeichen des privaten Kita-Anbieters in der alten Kirche. Es ist die Medical Airport Service, eine Tochter der Fraport, des Betreibers des Flughafens Frankfurt am Main. Seitdem sein Sohn Emil 10 Monate alt war, bringt Thomas Otschipka ihn auf dem Weg zur Arbeit immer wieder hierhin, wenn er keine andere Betreuungsmöglichkeit findet.
Die Gelegenheit haben wir durch die Arbeit bekommen. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar, weil das Arbeiten für mich und auch meiner Frau viel, viel leichter fällt.
Mehrere Firmen in der Nähe des Flughafens betreiben gemeinsam diese Betriebskita mit Namen Flugiland. Sie ist von 6 Uhr morgens bis abends 22 Uhr geöffnet und wird deshalb von vielen Schichtarbeiterinnen und Arbeitern genutzt. Thomas Otschipka.
Öffnungszeiten, die sind klasse. Bis 5 Uhr arbeiten oder 5:30 ist eigentlich überhaupt kein Problem.
Die Kita Flugiland gibt es seit 2002. Damals sah der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport den dringenden Bedarf für eine Betreuungseinrichtung, die viel länger geöffnet ist als eine normale Kita. Die Erzieherin Kerstin Pickel leitet das Flugiland. Die Beschäftigten rund um den Flughafen kommen aus ganz Hessen, manchmal auch aus dem Rheinland, und bringen ihre Kinder vorbei, schildert Kerstin Pickel.
Wir hatten auch schon Kinder aus Köln. Also es gibt ganz viel dadurch bei Lufthansa und auch bei Fraport ist der Einzugsbereich auch sehr groß. Und dementsprechend ist das bei uns auch hier.
Weil allein am Rhein-Main-Flughafen inzwischen rund 90.000 Menschen arbeiten, ist seit Gründung der ersten Fraport-Betriebskita ein Geflecht von 14 Kindereinrichtungen gewachsen. Es durchzieht mittlerweile das ganze Rhein-Main-Gebiet. Petra Turski-Hartmann ist Sprecherin der Fraport-Tochter, die die Betriebskindereinrichtungen betreibt.
Also 2002, ja, ist Flugiland gegründet worden. Und dann hat man relativ schnell bei Fraport gemerkt und auch bei den Unternehmen, die gefragt haben um Plätze, dass man nicht nur eine Notfallbetreuung benötigt, sondern dass man auch eine Regelbetreuung benötigt.
Auch wenn das Wachstum der Betriebskitas rund um den Flughafen Frankfurt am Main enorm ist. Bundesweit sind von den rund 56.000 Kindertageseinrichtungen bisher nur etwa 800 Firmenkitas. Und dies, obwohl nach wie vor mehrere hunderttausend Kitaplätze gerade für die Kinder unter 3 Jahren fehlen. Firmen, die eigene Kitaplätze anbieten können, haben inzwischen beim Kampf um Fachkräfte einen echten Standortvorteil. Karin Knappe, die Konzernbetriebsratsvorsitzende der Fraport AG.
Betriebskindergärten sind unglaublich wichtig in der heutigen Zeit, wo ja das Thema Work-Life-Balance immer mehr an Bedeutung gewinnt, wo beide Partner sehr oft arbeiten gehen müssen, ist das, glaube ich, eine Institution, die sehr, sehr wichtig ist, natürlich um für die Familie auch ein bisschen Stress abzubauen, um zu wissen, dass Kinder gut aufgehoben sind und man so beruhigt arbeiten gehen kann.
Doch der zügige Ausbau der Betriebskindergärten leidet auch unter dem bundesweiten Mangel an qualifiziertem Kita-Personal, der auch kommunale Einrichtungen trifft. Martin Künstler, nordrhein-westfälischer Fachgruppenleiter für Kinder und Familie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, beschreibt im ARD-Fernsehen das Problem.
Zum einen wird es immer schwieriger, eine ausreichende Zahl von Bewerbungen zu erhalten, sodass man mit Blick auf Teamentwicklung vernünftige Personalentwicklung betreiben kann. Auf der anderen Seite erleben wir auch immer wieder, dass Angebote eingeschränkt werden müssen, weil nicht genug Fachkräfte dann in den Einrichtungen sind.
In der Betriebskita Flugiland in Frankfurt am Main behilft man sich mit vielen Aushilfen. Diese braucht man vor allem in Ferienzeiten, wenn kommunale Einrichtungen oft geschlossen sind und die Betreuungsplätze noch knapper werden als sonst. In 2 Betriebskitas am Flughafen wird auch bilinguale Betreuung in Englisch und Deutsch angeboten. Bei der großen Internationalität der Arbeitenden rund um den Flughafen ist auch dafür genug Nachfrage vorhanden. Karin Knappe, die Betriebsratsvorsitzende der Fraport AG, ist überzeugt davon, dass das Netz der Betriebskitas die beteiligten Unternehmen gerade für junge Beschäftigte attraktiv hält.
Also ich denke auf jeden Fall. Man sieht ja immer noch die Schwierigkeit in vielen Gemeinden und Städten, die Kinder doch im Kindergarten unterbringen zu können. Und wenn das natürlich meine Firma mir anbietet und wenn man sich anguckt, die Konditionen, die man hier hat, lange Öffnungszeiten, keine Schließzeiten, ist das natürlich schon sehr luxuriös. Und ich glaube schon, dass das viele Familien dazu bringen würde, dort in der Firma zu starten.
Thomas Otschipka denkt bereits darüber nach, dass er seine Betriebskita auch noch brauchen kann, wenn Emil in die Grundschule geht. Denn die Betreuung im Flugiland ist möglich, bis die Kinder 12 Jahre alt werden. Zumindest in den Schulferien wird Emil wohl auch künftig öfters in der Betriebskita spielen können.
Und ich baue mir immer was aus den Magneten, ein Schwark.
Ein was?
Ein Schwark.
Ein Truck, meint er.
Eine Reportage über die begehrte Mangelware Betriebskitas in Deutschland war das, zusammengestellt von Ludger Fittkau aus Frankfurt.
Auf den Spuren der EU in Deutschland.
Bei den nun schon ja sehr bald anstehenden Europawahlen richtet sich im Wahlkampf bisher der Blick ja oft auf die Christ- und Sozialdemokraten beispielsweise. Und immerhin sind die Chancen ja groß, dass eine dieser Parteien bzw. Parteienfamilien den Kommissionspräsidenten stellen werden. Die Linke scheint da im Gegensatz zu ihrer Präsenz in der Bundespolitik etwas unterzugehen, was auch daran liegen könnte, dass die Partei durchaus uneins ist, mit welchem Europabild sie in Straßburg Politik machen möchte. Zwischen einem EU-freundlichen und einem EU eher skeptischen Flügel findet sich auch die Co-Spitzenkandidatin Özlem Demirel. Sie kommt aus Nordrhein-Westfalen und Matthias von Lieben hat sie im Wahlkampf in ihrer Heimatregion beobachtet.
Özlem Alef Demirel steigt in einen weißen Transporter. Die Spitzenkandidatin der Linken für die Europawahlen ist am Dienstagvormittag in ihrer Heimatstadt Düsseldorf in geheimer Mission unterwegs. Verstärkung bekommt sie von linken Parteichefin Katja Kipping, die extra aus Berlin angereist ist. Gemeinsam mit dem Team aus der NRW-Landesgeschäftsstelle der Partei steuert der Wagen in Richtung des Unternehmens Rheinmetall, einem der größten deutschen Waffenexporteure. Demirel und Kipping sitzen auf der Rückbank.
Sie wissen ja, dass Rheinmetall auch Waffen in alle Welt exportiert, auch in Krisenregionen. Und denen wollen wir ein kleines Mahnmal setzen.
Mit dem Mahnmal warten die Komplizen von Demirel und Kipping bereits vor der Zentrale. Auf einem kleinen Lastwagen steht ein ausgebranntes Autowrack. Demirel und Kipping steigen aus und stellen sich vor ein großflächiges Plakat. Die Aufschrift: Waffenexporte töten.
Und Sie sehen auf diesem Bild die Situation Zerstörung in Jemen, die entstanden ist durch Bomben. Es ist auch ein Autowrack.
Nach einer halben Stunde kommt die Polizei. Die Personalien von Kipping und Demirel werden aufgenommen. Dann ist die Aktion vorbei. Das Autowrack wollen die beiden zurücklassen. Auch wenn dafür Entsorgungskosten auf sie zukommen. Alles einkalkuliert. Denn sie wissen, die Europawahlen stehen vor der Tür. So richtig in Schwung kommen will ihr Wahlkampf nicht. Aktuelle Umfragen sehen die Linke bei 6-8%. Ist die Protestaktion ein Akt der Verzweiflung?
Also auch wenn wir in Umfragen bei 50% wären, wäre ich heute früh um 5 aufgestanden, um deutlich zu machen, hier muss man was transparent machen.
Die Aufmerksamkeit, die sich die Linken von der Aktion erhoffen, kann Demirel gut gebrauchen. Genauso wie Martin Schirdewan, ihrem Co-Spitzenkandidaten, ist die 35-Jährige ziemlich unbekannt. Dabei hat sie schon viele Stationen hinter sich. 1989 kam sie als Tochter einer kurdischstämmigen Flüchtlingsfamilie aus der Türkei nach Deutschland, wurde Gründungsmitglied der Linken. Sie saß für die Partei im Kölner Stadtrat, war Fraktionsgeschäftsführerin im Düsseldorfer Landtag und 2017 Spitzenkandidatin der NRW-Linken. Sie ist verheiratet, hat 2 Kinder und lebt in Düsseldorf.
Düsseldorf ist genauso wie auch das Land Nordrhein-Westfalen oder auch die Bundesrepublik und auch Europa eine gespaltene Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite großes Vermögen und Superreiche, auf der anderen Seite viele Menschen, die tatsächlich von Armut betroffen sind, Hartz IV beziehen müssen, weil sie eben nicht von ihrer Arbeit leben können oder keine Arbeit haben. Insofern ist die Entwicklung in Düsseldorf genauso wie in Europa, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft.
Die soziale Ungleichheit bekämpfen, Rüstungsexporte stoppen, große Konzerne zur Kasse bitten. Im Wahlprogramm setzt die Linke neben diesen Klassikern diesmal auch auf Umweltschutz. Eine Forderung: alle Kohlekraftwerke sollen bis 2020 vom Netz. Noch im Februar, beim Europaparteitag in Bonn, wirkte die Linke gespalten in ihrem Verhältnis zur EU. Die Pro-Europäer um Parteichefin Kipping standen den EU-Skeptikern gegenüber, unter denen viele Anhänger der Partei Linken Sarah Wagenknecht sind. Wo ordnet sich da Özlem Alef Demirel ein?
Ich mag es nicht, wenn man immer wieder versucht, uns als Partei gespalten darzustellen in verschiedenen Positionen. Nein, wir kämpfen gemeinsam und geschlossen gegen Aufrüstung in Europa, gegen prekäre Beschäftigung in Europa und wir kämpfen auch gemeinsam für Menschenrechte.
Aachen, ein paar Stunden später. Ein Straßenmusiker steht neben dem Rathaus in der Sonne. Die Cafés am zentralen Katschhof sind prall gefüllt. Vor dem Aachener Dom hat die Linke eine Bühne aufgebaut. Ein weiterer Wahlkampftermin für Demirel, ein besonderer. Das Dreiländereck steht repräsentativ für Europa. Belgien und die Niederlande sind hier gleich um die Ecke. Jonas hat bereits auf einer der Bierbänke vor der Bühne Platz genommen.
Ich selber profitiere sehr stark davon. Ich wohne in Aachen, ich studiere in Maastricht. Ich jobbe hier im Restaurant, ich bekomme das mit. Hier kommen jeden Tag Belgier, Niederländer über die Grenze und es profitieren eigentlich alle davon. Insofern denke ich und hoffe ich auch, dass die Leute sehen, dass die EU etwas ist, von dem alle profitieren können.
Davon will Demirel die Aachener heute überzeugen. Oder zumindest davon, die Linke zu wählen.
Liebe Aachenerinnen und Aachener, ich komme gerade aus Düsseldorf, meiner Heimatstadt. Wir waren eben mit Katja Kipping zusammen bei Rheinmetall.
Sie schnappt sich das Mikrofon und legt los. Auch hier in Aachen bekommen die Zuhörer erwartbare linke Inhalte geliefert, gepaart mit viel Kritik an den derzeitigen Verhältnissen der EU.
Jeder Bäckermeister zahlt mehr Steuern als Riesenkonzerne, die sich dumm und dämlich verdienen. Wir wollen damit endlich brechen. Wir fordern eine Digitalsteuer auf europäischer Ebene und Mindestbesteuerungsregeln für Konzerne. Das wäre doch das Mindeste.
Eine gute halbe Stunde spricht Demirel zu den knapp 200 Interessierten. Dann muss sie weiter nach Bonn. Der nächste Termin im NRW-Wahlkampf. Gekommen sind die meisten heute allerdings nicht ihretwegen, sondern für linken Galionsfigur Sarah Wagenknecht. Wie diese zwei älteren Herren, die anonym bleiben möchten.
Nö, ich kenne nur Sarah Wagenknecht.
Frau Demirel kennen Sie gar nicht?
Nee, ja, weil ich die Wagenknecht mal persönlich
sehen wollte. Naja, Wagenknecht ist eben das Zugpferd. Ne?
Dunkelblauer langer Mantel, die Haare zusammengebunden. Jetzt ist Wagenknecht an der Reihe. Sie spricht über die gleichen Themen wie Spitzenkandidatin Demirel, steuerpflichtige Großkonzerne, die Kluft zwischen Arm und Reich und über den Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa.
Die EU ist nicht deshalb krank, weil in vielen Ländern, auch in Deutschland, antieuropäische Kräfte gewählt werden. Sondern es ist doch gerade andersherum, weil die Freiheit des Kapitals größer geschrieben wird als soziale Rechte. Und das muss sich dringend verändern, wenn man will, dass Europa eine Zukunft hat.
Als sich danach auch Wagenknecht Richtung Bonn aufmacht, ist Student Jonas begeistert. Besonders vom Auftritt der Spitzenkandidatin Özlem Alev Demirel. Dass sie und die Linke eher auf EU-Kritik und weniger auf proeuropäische Poesie setzen, für Jonas okay.
Ich sehe den Kritikpunkt. Ich finde aber, dass die viele Kritik eigentlich davon zeugt, dass Frau Demirel daran interessiert ist, etwas zu ändern und Interesse hat an dem Projekt und Interesse hat, das Projekt weiter nach vorne zu bringen.
Unterwegs mit der linken Europa-Spitzenkandidatin Özlem Demirel aus Nordrhein-Westfalen. Eine Reportage war das von Matthias von Lieben. Brasiliens Rechtsaußenpräsident Jair Bolsonaro erkürzt deutlich den Etat in Sachen Bildungspolitik. Bei der Bildungspolitik dagegen gehen viele Studierende in Brasilien auf die Straße. Das ist eines der Themen gleich in Campus und Karriere mit meinem Kollegen Manfred Götzke. Und das war's mit Deutschland heute für diesen Donnerstag. Mein Name ist Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.